SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Klaus Scherer ist hier in SWR 1 Leute, ARD-Journalist, früherer Auslandskorrespondent in Japan und den USA und Bestsellerautor mittlerweile. Aktuell beschäftigen Sie sich mit Lügen, Hass und Hetze im Netz. Wie nutzen Sie privat oder beruflich eigentlich grundsätzlich das Internet
selbst? Also nicht so viel wie meine Kinder. Ja? Ich twitter zum Beispiel nicht. Ja? Das war mir zu anstrengend. Ich habe zwei Facebook-Accounts, einen privat, einen sozusagen offiziell, was ich mal auseinanderhalten wollte, hat aber nicht funktioniert. Es laufen zwei. Und ich poste hin und wieder auf Instagram. Ich vermeide aber jetzt jedes Wochenende in den Nahkampf zu gehen, wenn es darum geht, irgendwelche wilden Kommentare auf den Boden zu holen. Ich mache es aber mehr als früher, weil ich mich da auch selbst ernst nehmen möchte. Ich mache es aber auch morgens beim Bäcker, wenn da ein Satz fällt, der einfach eine Antwort braucht. Meistens, ich gehöre zu denen die beste Antwort 5 Minuten zu spät einfällt. Aber ich bemühe mich.
Aber das heißt, Sie nutzen logischerweise rein für den Job, für die Recherche, ja. Das Internet, ja. Weiß ich nicht, so Shopping, Streaming, fällt das bei Ihnen auch an?
Nee, also ich unterstütze gerne den Einzelhandel vor Ort, weil sonst ist er irgendwann nicht mehr da und kommt nicht wieder. Ja. Also das mache ich schon. Bevor ich mir aber jetzt 3 Tage um die Ohren haue, bis ich die Glühbirne gefunden habe, die es nicht mehr in den Regalen gibt, bestelle ich die online. Das stimmt.
Und Ihre Kinder, gucken Sie da drauf, was die so machen?
Soweit es geht, ja. Also meistens sind es Spiele, die kenne ich auch, aber da geht es eher um die Dauer. Also dass sie sagen, um 9 Uhr wird der Stecker gezogen. Das geht nicht anders. Sonst, die finden da kein Ende. So sind ja die Spiele gemacht. Und Sie können 1000-mal verabreden, dass um 9 Ende ist. Am nächsten Tag müssen Sie es wieder durchsetzen. Ich habe da gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verträge schließen und Verträge ratifizieren.
Auch das kommt mir bekannt vor aus meinem privaten Haushalt. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie kommentieren dann bei Instagram, wenn Ihnen was im Ohr hängen bleibt, was man kommentieren sollte. Was
naja, wenn ich jetzt lese in meiner Community oder unter Freunden, die dann... Wir hatten die Impfdebatte, wir haben andere heiße Themen. Wenn dann jemand wieder auf Diktatur schimpft oder richtig beleidigt oder gar, wir haben es ja Aufforderung zu Straftaten, wo ich dann sage, Freunde, das ist ein Tatbestand, was ihr da abliefert. Ist euch das klar? Das kann man anzeigen und dann klingelt morgens um 6 das LKA. Überlegt euch das und dann ist es kurz darauf weg. Ne? Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es lange Bestand hat. Weil die Nadel ist dann bald wieder in der gleichen Rille und dann verabschiede ich mich und sage, das brauche ich eigentlich nicht. Kein Mensch.
Sie wissen ja auch nie, wem Sie da gerade mehr oder weniger gegenüberstehen, wem Sie antworten, was Sie kommentieren. Da gibt es doch dann auch mal feuerfrei wieder zurück, oder?
Also ich habe jetzt nicht so einen offenen Account, dass sich da Leute melden, die fake Profile sind oder so. Weil das sortiere ich eigentlich aus. Das sind schon Freunde von Freunden zum Beispiel, wo ich aber merke, hoppla, das ist jetzt eine Echokammer oder eine Denkweise, die ist mir fremd. Die ist auch sehr aggressiv und die ist auch hassgenährt. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das ein Hass ist, der sich aus Argumenten nähert, sondern ich habe den Eindruck, der ist vorher schon da. Der sucht sich da nur ein Thema und da kommt er dann raus.
Das ist anstrengend, oder?
Ja, und ich wie gesagt, ich gehe nicht ein Wochenende in den Nahkampf, weil man gewinnt den nicht. Und man verdirbt sich dann auch irgendwie die Laune, weil wir neigen ja dazu zu denken, oh, jetzt waren wir nicht überzeugend genug. Wieso erredet der denn immer noch, dass wir in einer Diktatur leben würden? Ne? Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Das ist diese mangelnde Routine, weil natürlich gibt es Leute, die Dinge denken, die uns fremd sind oder die auch Unsinn reden.
Hat es auch vor dem Internet schon gegeben.
Ja, da hatten wir eine Routine. Wir hatten die so in rauchigen Hinterzimmern verortet oder so oder hinterm Steuer. Ne? Und die Welt ging nicht unter. Aber jetzt denken wir, wenn nur 5% aus dem Ruder laufen, denken wir, die Welt geht unter und staunen davor, als wären wir nicht überzeugt. Es gibt keine 100% Vernunft. Und deswegen war für mich wichtig, mal einen Blick zu bieten, einen routinierten Blick. Das ist der Strafverfolger, die schlichtweg sagen, hier ist das Gesetz, Beleidigung, Bedrohung, Aufforderung zur Straftat ist eine Straftat. Und das wird abgearbeitet. Und dann sage ich nicht, oh, komplizierte Täterpersönlichkeit, was haben wir falsch gemacht, damit die sich abgehängt fühlen. Dann gibt es vielleicht mildernde Umstände oder einen Bewährungshelfer, aber es gibt erstmal eine Feststellung des Urteils.
Hass und Hetze im Internet. Ich glaube, der ein oder andere hat vielleicht sowas schon mal zu spüren bekommen, aber wir wissen, glaube ich, worum es geht. SWR1 Leute-Gast Klaus Scherer. Sie haben sich intensiv damit beschäftigt. Sie wissen also genau, worum es geht. Sollen wir mal kurz abklären, was geht und was nicht? Also wenn Sie mich jetzt, ich sag mal, doof nennen dann ist das noch kein Strafdelikt.
Nö, das ist eine Meinungsäußerung. Ich darf auch hassen. Also hassen ist ja nicht verboten.
Ja.
Wenn sich das so äußert, dass es ein Straftatbestand ist, wie draußen auf dem Marktplatz auch, wenn ich sage, der und der Politiker ist der größte Abschaum der Geschichte. Oder die gehört ins KZ. Mhm. Solche Sätze. Das sind Beispiele aus dem Buch, die wir gefunden haben, ja, die Staatsanwaltschaften verfolgen. Dann sind das Tatbestände, die erfüllen Strafrechtsparagraphen wie Beleidigung, Bedrohung, Aufforderung zu einer Straftat zum Beispiel, Volksverhetzung. Mhm. Und dann stellen normalerweise, wenn klar ist, es gab den Beschuldigten, der hat auch nachweislich das gepostet, geschrieben und verbreitet, öffentlich, dann stellen die, sagen wir mal, einen Strafbefehl aus. Der hängt davon ab, wie viel jemand verdient, also Tagessätze, je nach ja, Heftigkeit des Vergehens. Dann geht es zum Amtsgericht. Das Amtsgericht kann sagen nee oder kann sagen ja. Wenn es ja sagt, wird der Strafbefehl zugestellt. Wenn der Beschuldigte das bezahlt, ist die Sache erledigt. Es wird nicht öffentlich verhandelt, es zählt auch nicht als Vorstrafe. So, dann ist das erledigt. Wenn er sich weigert oder das Amtsgericht sagt, wir sprechen ihn frei, und die Staatsanwaltschaft legt dann Berufung ein, weil sie das immer noch anders sieht, dann gibt es eine Verhandlung.
Aber das ist ja dann trotzdem anders als auf dem Marktplatz, oder?
Nee, eigentlich nicht. Es ist nur neues Feld. Und wir gewöhnen uns ja gerade dran, ja, dass das Internet eben auch Alltag ist und Öffentlichkeit. Und zwar nicht mehr nur eine unter ferner Liefen, sondern vielleicht sogar die größere Öffentlichkeit, weil wir immer mehr Zeit da verbringen und weil vielleicht sogar mehr Leute mitlesen, als auf dem Marktplatz was mitbekommen würden, wenn jemand pöbelt oder jemand beleidigt.
Weil man einfach vorbeigeht.
Ja.
Und das heißt, die Neulandphase des Internets, die ist vorbei.
Ja, Frau Merkel hatte ja diesen schönen Satz gesagt, dass Internet ist Neuland für uns und hat viel Hohngelächter bekommen. Aber ich fürchte, sie hatte mehr Recht, als wir dachten, weil ich glaube, uns fehlt da tatsächlich die Routine. Wir wissen, es gibt Raser im Straßenverkehr. Die sind auch gefährlich, da gibt es Todesopfer, aber sie riskieren Strafen. Sie können geblitzt werden, sie können, wenn was schiefgegangen ist, auch richtig bestraft werden. Sie werden nie alle kriegen, auch das gehört zur Strafverfolgung. Aber man hat da eine Routine, wir wissen, die Welt geht nicht unter und die Täter wissen, was sie riskieren. Das spricht nichts dagegen, dass es im Internet bei Vergehen dort auch kommen kann, wenn die Strafverfolger das ernst nehmen, wenn sie genug Personal haben und wenn sie so Sachen tatsächlich vor das Amtsgericht bringen und die Richter mitziehen. Strafverfolger haben mir gesagt, wir bringen jetzt mehr zur Anklage, weil wir es ernster nehmen, seit den Kopfschüssen von Ida Oberstein zum Beispiel. Und wir machen das mit dem Ziel, dass die Amtsgerichte mitziehen.
Sie haben den Straßenverkehr gerade schon angesprochen. Da gibt es halt nur den fast schon feststehenden Strafenkatalog. Hab mir zwei Dinge mal rausgepickt. Die Beleidigung, die dumme Kuh, die kostet mich 300 Euro. Ja. Der gezeigte Mittelfinger 4.000 Euro. Ja. Im Netz, kommt man günstiger davon. Da gibt es ja sogar einen Emoji mit dem Mittelfinger.
Ja, das entwickelt sich aber. Also es gab sicherlich Strafverfolger, ich habe das gelesen, da galt so unter Staatsanwälten ein richtiger Staatsanwalt verfolgt richtige Verbrecher und nicht so ein Pillepalle Internetkram. Das hat sich, glaube ich, gedreht. Das hängt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zusammen im Falle Künast, wo Beleidigungen dann doch geahndet wurden. Und das Verfassungsgericht sagte, die bisherige Rechtsprechung hatte falsche Maßstäbe. Zitat, das war ein ziemlicher Hammer. Aber ich habe zu Anfang der Recherche einen Generalstaatsanwalt in Koblenz zum Beispiel besucht. Der hatte all diese Fälle, Ida Oberstein, Kusel. Der war anfangs sehr vorsichtig, sagt, ich möchte nicht vom Amtsgericht Prozesse verlieren gegen Neonazis zum Beispiel. Dann gehen die gerade raus und sagen, geht doch. Ne? Mittlerweile verfolgt der jedes Like unter einem Jubelkommentar nach Polizistenmorden zum Beispiel. In der Hoffnung oder auch in der Zuversicht, dass spätestens in der Instanz Landgericht dann auch Feierabend ist mit Verständnis für die Täter, sondern klipp und klar, das ist Teil der Wirklichkeit und das ist ein Straftatbestand wie draußen auch. Der Titel Kugel ins Hirn war so einer. Da sagte die Amtsrichterin, na, der hat es ja nicht so gemeint, der wollte einem Impfarzt eine Kugel ins Hirn wünschen. Und sagt, naja, der wollte nur verbal wachrütteln. So hat das dann in der Begründung, in der Anhörung gesagt. Und der Richter am Landgericht, ich war da, der hat da ganz cool reagiert und sagte, Entschuldigung, mit einer Kugel im Hirn bin ich nicht wach, da bin ich tot. Und diese Coolness, ich glaube, die fehlt uns im Umgang damit. Und die hat einen Rechtsstaat. So wie im Straßenverkehr könnte er sie und kriegt er sie, glaube ich, langsam auch im Netz.
Kugel ins Hirn ist der Titel des aktuellen Buches unseres SWR1-Leute-Gastes Klaus Scherer. Sie haben gerade schon gesagt, den mussten Sie sich nicht einfallen lassen. Das ist leider einer dieser Kommentare aus dem Netz. Und Ihnen ist ganz wichtig, dass Sie keine Panik machen wollen mit dem Buch.
Ja, der Antrieb dafür, das aufzuschreiben, war auch, oder mich überhaupt auf diese Reise mit Strafverfolgern zu begeben, war, dass wir mal aus dieser Schockstarre rauskommen. Oh Gott, was passiert da alles? Wie schlimm wird das noch? Geht die Welt unter? Und zu sagen, Moment, wir hatten doch eine Routine. Wir hatten eine Routine gegenüber Propaganda, solange sie Propaganda hieß und nicht Fake News. Mhm. Das war einer der, da sind wir Donald Trump auf den Leim gegangen, weil er dann immer den etablierten Medien sagte, ihr seid Fake News. Natürlich gibt es Falschmeldungen. Und mit diesem Begriff Fake News hat er erreicht, dass alle, die News verbreiten, sozusagen unter Generalverdacht stehen. Auch die Qualitätsmedien, die Handwerk einhalten. Und da eine Routine zu haben und sagen, nein, das ist Propaganda. Wir wissen, da wird gelogen. Das kann man wissen. Und wir wissen auch, es gibt Leute, die lügen, ohne dass jetzt die Gesellschaft auseinanderfällt oder sich immer spaltet. Und
die
und
Demokratie.
Die Demokratie auf der Kippe steht, nur weil jetzt vielleicht 10% was anderes sagen und was anderes denken. Wir haben die Routine eigentlich auch gegenüber Sekten oder gegenüber einem kriminellen Milieu, ohne dass die Welt untergeht. Da haben wir eine Coolness und eine Routine. Und eine Gesellschaft ist oder eine Demokratie ist nicht gespalten, wenn sie vielstimmig ist. Das zeichnet Demokratie aus. Natürlich darf man hier vieles sagen. Die Grenze ist allerdings erreicht, wenn sie Straftatbestände erfüllen. Und dagegen gibt es Regularien. Und der Blick, der coole Blick von Strafverfolgern, die sagen, Moment, stopp, das ist jetzt eine Straftat.
Die haben Sie begleitet für Film und Buch. Und waren Sie beeindruckt von deren Arbeit?
Ja, ich fand die mutig und auch konsequent. Also die haben da nicht gesagt, ja, jetzt habe ich die hat irgendwie geschrieben, die Hetze gegen Corona-Leugner ist ja, da ist ja die Judenverfolgung ein Scheißdreck dagegen gewesen. Zitat Ende. Das hat die Staatsanwältin verfolgt als Volksverhetzung und dann sagt das Amtsgericht ja. Und dann kriegt sie von einem Anwalt der Beschuldigten, nee, das war ein Familienhandy, weisen Sie jetzt uns mal nach, dass das wirklich die Beschuldigte war. Da haben viele eingestellt früher und haben gesagt, kann man nicht nachweisen.
Geben auf, genau.
Sie hat gesagt, ich beantrage jetzt einen Hausdurchsuchungsbefehl beim Amtsgericht. Das Amtsgericht hat gesagt, ja, machen Sie mal. Dann hat sie das Handy sich geholt, hat es ausgelesen und siehe da, es war kein Familienhandy. Das geht also. Das geht nicht immer, aber es geht immer öfter. Und das, finde ich, ist der Weg hin zurück zur Routine.
Und das heißt, Hartnäckigkeit ist ganz wichtig in dem Fall.
Ja. Ja.
Es gibt ein paar prominente Fälle in Ihrem Buch und in dem Film. Jede Menge Internethass musste, glaube ich, auch Angela Merkel als Bundeskanzlerin hinnehmen. Da wünschte sich zum Beispiel ein Mann in einem Kommentar die Kanzlerin ins KZ, wie in Zeiten, als der Führer noch lebte. Ja. Zitat Ende. Das war dann ein Spezialeinsatz der Polizei in Chemnitz, oder?
Genau, das war der Fall, wo ich einen Kameramann mitschicken konnte, weil ich sagte, wir müssen auch mal zeigen, was da draußen passiert. Wir können nicht nur Mausklicks zeigen und dann beschwert sich auch ein Staatsanwalt und sagt, es sollte ein Film über unseren Alltag werden und ich sehe nur Schreibtische. Dann müsst ihr uns schon mal einen Zugang geben. Wir haben natürlich Vertrauen erworben und gesagt, wir werden alles verfremden, wir werden keine Namen, keine Klingelschilder, keine Orte nennen. Das haben wir auch gemacht. Es ging mir nicht darum, wie der heißt oder die. Es ging mir darum, was es gibt.
Mhm. Und was
gab's? Und die Bandbreite ist groß. Also sie haben natürlich den Täter, der dann noch einen Anwalt sich nimmt, der selber ein rechtsradikaler Aktivist ist. Sportliches Interview. Was sagt? Der sagt zum Beispiel auch, was ist denn da bei Merkel für ein Schaden entstanden? Wo ich dann im Interview sage, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Es gibt aber auch den Nachbarn, der auch mein Nachbar sein könnte, den treffe ich am Gartenzaun, weil er gepostet hatte, Walter Lübcke, der später ermordet wurde in Hessen, dem aufhängen, den Drecksack in der Flüchtlingsdebatte in Anführungszeichen. Den treffe ich am Gartenzaun und wir kommen ins Reden. Er ist auch einverstanden, dass wir das Interview führen. Und er sagte, ja, da ging mir der Gaul durch, hatte ich auch ein Bier zu viel. Ich sagte, Lübcke ist tot, tut ihm das leid? Ja, tut mir leid, würde ich nicht nochmal machen. Und ich warne auch andere davor, wo ich das Gefühl hatte, hey, das sind ganz, in Anführungszeichen, durchschnittliche, nette Nachbarn möglicherweise. Was treibt die dazu? Da, manche schreiben ja rund um die Uhr solche Sachen, sich da so gehen zu lassen.
Aber da hat sich dann schon verlagert von der Theke an der, in der Dorfkneipe.
Sagen mir Anwälte zum Beispiel, die solche Klienten auch vertreten, die sagen, wir haben welche, die sagen, ja, stehe ich zu. Wir haben welche, den lese ich dann vor, nachdem ich Akteneinsicht hatte, was sie alles wann gepostet haben. Die fallen aus allen Wolken und sagen, wirklich, habe ich das geschrieben? Und der Anwalt sagt, ja, wer schreibt, der bleibt. Das müssen Sie lernen. Das ist nicht das Hinterzimmer im Verein. Das ist auch nicht die private Kaffeetafel. Das ist ein öffentlicher Post. Und ich habe mir jetzt eine Verhandlung in Oldenburg angehört. Da hatte einer, der war in der Reichsbürgerszene, der hatte Todeslisten verbreitet. Den und den Politiker am nächsten Laternenpfahl aufhängen, Lokalpolitiker. Der wurde festgenommen und wurde verurteilt. Da sitzt ein Psychiater mit im Gerichtssaal, weil der Beschuldigte sagt zum Richter, Sie dürfen mich überhaupt nicht verurteilen. Ich bin hier der Chef. Ich bin von den Alliierten eingesetzt. Ja, die Bundesrepublik gibt's gar nicht. Mhm. Dann sitzt ein Psychiater, der schreibt dann, nicht schuldfähig. Ne? Wahnvorstellungen, so. Der geht in die Psychiatrie. Umgangssprachlich würde man sagen, der hat einen an der Waffel. Wenn Sie das im Netz sagen, trifft Sie natürlich gleich wieder die Wolke. Wie kann man nur, und man muss sich doch fragen, wie kann man so arrogant sein, wo haben wir die Leute vernachlässigt? Nein, der Rechtsstaat sagt, Tatbestand, nicht schuldfähig, gefährlich, Psychiatrie. Das ist Teil des Instrumentariums, das wir haben. Routine.
Also sollten wir es nutzen.
Ja.
Es werden es Leute weiter mit dem Journalisten Klaus Scherer. Sie haben eben schon eindrucksvoll erzählt, wie Sie welchen Menschen dann auch gegenübertreten, die für Hass und Hetze im Internet verantwortlich sind. Ich fand in dem Film schon alleine Sie extrem mutig. Ich sah Sie auf der einen Seite eines Gartenzaunes, auf der anderen Seite ein Herr mit einem doch recht großen Hund ohne Leine, der auch schwer einzufangen war. Was sind das für Situationen? Geht Ihnen da so ein bisschen die Pumpe auch?
Da war ich nervös, ja. Ich wusste ja nicht, was passiert. Also ich wusste, wir gehen nicht zu Leuten, denen auch vorgeworfen wird, illegaler Waffenbesitz zum Beispiel. Das war mir zu heikel. Aber hier haben wir es riskiert. Ich wusste, vielleicht jagt er mich davon, vielleicht jagt er mir auch den Hund hinterher. Aber gut, ich bin Reporter, das muss ich dann machen. Und da gucken sie ja dann auch zu, weil sie wissen wollen, wie geht das tatsächlich aus. Nicht alle haben mit mir geredet. Manche sind auch wortlos weggegangen. Mit einem habe ich nur telefoniert. Das war ein Handwerker aus dem Emsland, der hatte einen eigenen Betrieb. Der hatte einen Post, ein längerer Text, in dem es zum Beispiel hieß, das Volk aus dem Morgenland mordet, vergewaltigt und raubt, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Also Volksverhetzung, zumindest in den Sätzen. Und das hat er geliked und hat noch einen wohlwollenden Kommentar dazu geschrieben. Staatsanwaltschaft Göttingen hat ihm Strafbefehl zugestellt. So, dann erzählt er mir am Telefon, dass er sich geärgert hat, weil das meiste war doch in Ordnung in dem Text. Und er war aber dann auch offen genug zu sagen, der hat 9.000 Euro Strafbefehl bezahlt und sagt, aber ich hab einen Anwalt gesucht von Leuten, die ich kenne, und die haben alle gesagt, lass mich mit dieser rechten Scheiße in Ruhe, da will ich nichts mehr zu tun haben. Zitat Ende. Der hat das dann grummelnd bezahlt, sagt auch, ja, das passiert mir nicht nochmal. Und das ist das, was auch die Staatsanwälte, in dem Fall auch Schwerpunktstaatsanwaltschaften, sagen, wir müssen, selbst wenn Leute freigesprochen werden, die haben einmal einem Polizisten oder einem Staatsanwalt in die Augen geguckt, die machen das nicht leichtfertig. Mhm. Und wenn sie die Follower sozusagen abschöpfen und auch die Haupttäter vielleicht nicht kriegen, das ist ja in anderen Strafprozessen auch oft so, dann haben sie auch was erreicht. In Amerika sagt man, a leader without followers is just someone taking a walk. Wenn jemand kein Gefolge hat, geht er nur spazieren. Da ist ja auch was dran. Insofern ist die Bandbreite von, sag mal, Tätern, Followern und auch der im Gerichtssaal der Reichsbürger, der sagte aufhängen an Laternen, hatte 15.000 Follower. Wo kommen die her? Natürlich muss man da auch ran und die schütteln und sagen, das ist nicht irgendwas, was ihr hier liked und verbreitet. Das ist strafbar.
Der Mann am Gartenzaun, der hatte den Post platziert, hängt ihn auf den Drecksau, ja. Den Drecksack. Ja. Das war vor der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Dafür gab es dann, das ist ja dann Aufruf zu einer Straftat, ja, und Beleidigung, ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, 1680 und 840 Euro.
1600 war, das waren Tagessätze, ich weiß nicht mehr wie viele, aber der war schon in Rente, der hatte nicht so ein hohes Tageseinkommen. Es waren 1600 für die Aufforderung zu einer Straftat und 800, weil er Claudia Roth, die damalige Bundestagsvizepräsidentin, beleidigt hatte. Da gab es ein sehr hässliches Foto mit Kommentaren drunter, das hatte er geliked, hässliches Warzenschwein, stand da drunter. Das bringt Frau Roth zur Anklage oder gibt es den Strafverfolgern, weil sie das grundsätzlich macht. Ich bin für Meinungsfreiheit, aber irgendwo hört der Spaß auf, wenn Leute eingeschüchtert werden, bis in die Lokalpolitik, dass sie sich nicht mehr trauen, aus Angst vor solchen Wellen in die Politik zu gehen, dann ist es nicht mehr Meinungsfreiheit, sondern das Gegenteil von Meinungsfreiheit. Dafür hat er 800. Und da war er nicht so reumütig. Da sagt er, ach ja, da die Grüne, ne, war doch, und wieso soll ich das löschen? Ich dachte, die löschen das. Das hat er nicht wirklich ernst genommen. Wir sind dann zu Frau Roth gefahren und haben ihr das vorgespielt. Sie war einverstanden. Und dann habe ich wieder gemerkt, dass das nicht so nett ist von dem Nachbarn. Die hat da schon nach Luft geschnappt und sagt, der hat ja nichts verstanden. Der hat ja bis heute nicht verstanden, dass er da ein Unrecht begangen hat.
Ist es deshalb gut, dass Frau Roth, die ist ja, glaube ich, bekannt dafür, dass sie jede Schmähung, die sie hinnehmen muss, eigentlich meldet, dass sie so rigoros vorgeht?
Naja, der Bundestag hat dieses Gesetz gegen Hass im Netz auf den Weg gebracht. Mhm. Und wir hatten ein Gegenbeispiel, obwohl ich nicht auf Politiker aus war. Ich bin nur mit den Strafverfolgern gegangen, aber diese beiden Fälle lagen auf dem Tisch bei Staatsanwälten. Der zweite Fall war Schäuble, der damals Bundestagspräsident war. Da hatten wir vom LKA Rheinland-Pfalz einen sehr üblen Post, also im Grunde eine Aufforderung zum zweiten Attentat auf Schäuble. Und Schäuble hat dem Generalstaatsanwalt gesagt, müsst ihr nicht ermitteln, ich lasse das gar nicht an mich ran. Was ich aus seinen persönlichen Gründen verstehen kann, man muss aber auch sehen, die Staatsanwaltschaft ermittelt, bis sie den Täter, den Beschuldigten hat, nachweislich. Dann braucht sie bei einer Beleidigung, sie wollten nur Beleidigung anzeigen, einen Strafantrag des Betroffenen. Den hat Schäuble nicht gegeben. Und viele Politiker machen das nicht. Und dann muss der Staatsanwalt einstellen. Das heißt, die ganze Arbeit bis dahin war umsonst. Und da sind die Staatsanwälte auch sauer drüber und sagen, was soll das? Sie machen ein Gesetz und dann nehmen sie es selber nicht ernst. Und damit habe ich Schäuble auch konfrontiert und gesagt, man kann Sie natürlich jetzt fragen, sagen, wieso stehen Sie nicht zu Ihrem Gesetz?
Und was hat er gesagt?
Er blieb dabei, er lässt es nicht an sich ran. Aber da sagen auch Strafverfolger, das ist im Grunde ein Webfehler. Dann müssen wir das auch als Offizialdelikt selber verfolgen dürfen.
Wie viel Hass und Hetze im Internet so abgesondert wird, macht SWR1-Leute-Gast Klaus Scherer in seinem Buch deutlich. Vorher auch schon in dem Film, der im vergangenen Jahr schon
Dezember,
lief.
Ja.
Genau. Ich habe mir mal eine Szene rausgepickt. Sie sind wahrscheinlich relativ schnell vertraut mit der Situation. Die Übertragung einer Bundestagsdebatte, ich glaube, das war ein Tagesschau-Stream. Und Sie haben die Tagesschau-Redakteurin, die sozusagen die Kommentare sortieren musste, begleitet, haben ihr über die Schulter geschaut. Es war eine Bundestagsdebatte zu aktuellen Corona-Maßnahmen und es flogen relativ vielfach Vergleiche mit der Nazi-Zeit rein. Waren Sie von diesem Tempo, in dem diese Posts da ankamen, überrascht?
Ja, also ich wusste, dass es das gibt. Die Tätigkeit nennt sich Community Management auf Neudeutsch. Und die Frau kämpft auch für dieses Forum. Ne? Sie sagt, wir müssen mit den Leuten den Dialog pflegen. Das ist jetzt technisch möglich. Wir machen das. Räumt aber ein, dass schon ab Sekunde null Leute kommentieren in übelstem Hetzstil.
Da ist noch kein Wort gesagt worden.
Und Hitler soll schlimmer gewesen sein, solche Sachen. Das heißt, da geht es gar nicht darum, sich zu informieren und dann irgendwelche Meinungsbekundungen dann zu posten, sondern wird von vornherein schon die Blutgrätsche angesetzt. Ich gehöre zu der Generation, wo ich sage, müssen wir das? Ich meine, war das wirklich so eine gute Idee, den Dialog mit dem Publikum zu suchen, wenn wir Leuten eine Bühne bieten, die wir dann nicht mehr in Schach halten können, die sich nur austoben und beleidigen und so weiter. Jetzt ist das Gesetz gegen Hass im Netz, bedeutet auch, dass Medien solche Sachen melden müssen. Sie müssen sie nicht nur löschen, wenn sie mutmaßlich strafbar sind, sondern auch dem Justiziar und den Strafverfolgern melden. Jetzt weiß keiner, auch die Strafverfolger nicht, wenn das Gesetz Bestand hat, welche Mengen kommen da auf die Justiz zu, um das abzuarbeiten? Oder, wie Jüngere reklamieren, lässt sich so eine Community auch erziehen. Wir kennen alle diesen Hinweis auf die Netiquette, zügeln Sie sich, sonst müssen wir die Debatte schließen.
Richtige Wortwahl.
Aber wir wissen auch, Diese Leute, die das 8 Stunden machen, sich das durchlesen, verlieren, sagt sie auch, verlieren den Glauben an die Menschen. Die brauchen psychologische Betreuung, weil sie denken, wo bin ich denn hier? Was ist denn in die Menschen gefahren?
Ich bin an einem Satz der Redakteurin dann auch hängen geblieben, die meinte, klar, es sind ganz viele schlimme Kommentare dabei. Die wirklich schlimmen Fälle, die würden dann im Haus weitergehen an die Rechtsabteilung. Dann sind wir ja wieder bei dem Punkt. Wann melden wir was, wann nicht? Wann lassen wir sozusagen noch unter so einer Grenze fallen? Ja. Was ist da richtig und was ist falsch?
Naja, sie hat dieses Ermessen, sie sagt, in solchen Zeiten kriegen wir alle 3 Sekunden einen Kommentar. Und ein gewisser Anteil ist halt strafrechtlich relevant, gerade bei Themen, die so polarisieren oder wo Leute auch Fake-Accounts dann streuen und aufhetzen und aufputschen, damit es noch polarisierender zugeht. Das heißt, die muss in relativ kurzer Zeit sagen, okay, das ist noch Meinungsfreiheit, hier wird's haarig, das lösche ich mal und hier ist es so eindeutig, das gebe ich jetzt dem Justiziar. Das ist ein Prozess, auch dieses Gesetz, der sich einspielen muss, der in die richtige Richtung geht. Man kann nicht drüber wegsehen. Ich habe aber auch jetzt einen Zeitungskollegen besucht, den Chefredakteur des Göttinger Tageblatts, der mir sagt, ich habe die Leute nicht. Wir müssen auf Twitter, auf Facebook und so weiter auch mit einer Regionalzeitung vertreten sein, weil wir haben nicht nur Papierabonnenten, wir haben auch Leute, die ein E-Abo haben oder die unser Medium auf Facebook lesen. Wenn ich jetzt Leute freistellen muss, die das alles lesen, die dann den Müll abräumen, denn das machen sie, dann fehlen mir die für gute Geschichten. Dafür bin ich nicht da. Das heißt, der stöhnt unter diesem Gesetz und man kann sagen, haben wir hier Geister aus der Flasche gelassen, die wir nicht mehr reinkriegen? Brauchen wir das wirklich? Mir sagen aber auch jüngere Leute, ja, wir brauchen das. Das ist heutzutage die Leserblattbindung, die Community. Also zum Beispiel die Kollegen bei uns im NDR, die für Steuerung F arbeiten, Internetformat mit jungem Publikum, die sagen, wir haben eine Community, die guckt loyal tatsächlich auch nach Sendezeit online, was wir an neuen Reportagen haben. Und wir kriegen da viele Rückmeldungen, wir kriegen auch Themenanregungen, wir kriegen Fakten zurück. Das muss man heute machen. Ich gehöre eher zu der Generation, die sagt, ist es das wirklich wert? Ne? Wenn wir da wirklich eine Bühne bieten für einen Krawall, wo wir alle davor, oder ich zumindest mit davor sitze, mir die Augen reibe und sage, was ist denn hier los? Was ist denn mit den Menschen los? Vielleicht ist auch das mangelnde Routine. Dazwischen geht es wahrscheinlich lang. Man muss, und es gibt immer öfter auch dann den Punkt, wo Diskussionen abgeschlossen werden, wo sagen, das ist jetzt alles durchdiskutiert, oder wo auch Plattformen sagen, wir halten das nicht mehr vor, dafür haben wir das Geld nicht für das Personal.
Klaus Scherer ist weiter zu Gast in SWR1. Leute, Sie haben sich für Buch und Film intensiv mit Hass und Hetze im Netz auseinandergesetzt. Ich habe nur mal so ein bisschen gesammelt. Ich wusste nicht, wie der Zuspruch heute ist, aber es gibt durchaus genügend aktuelle Kommentare, was es so bei uns im Studio-Feedback, ja, heißt das ja dann auch mal in den letzten Tagen und Wochen gab. Sprechpuppe des Staatsfunk, Systemhure, damit kann ich aber noch umgehen. Also ich antworte auch immer allen Leuten eigentlich, weil ich finde, die haben eine Antwort verdient. Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel, das war ein Thema vegane oder vegetarische Ernährung, der Kommentar kommt, hängt alle Fleischfresser auf, ist zu ungenau.
Ich würde sagen ja, weil wer sollte sich da jetzt mit einer Klage wehren? Es ist ja niemand persönlich genannt, der dann gefährdet wäre.
Ein ganz konkretes Beispiel kommt aktuell von Susanne Konzelmann aus Albstadt. Sie schreibt, unten stehender Post, den bringe ich gleich, bei Facebook hätte sie gemeldet, verstößt nicht gegen Gemeinschaftsstandards. Wie kann das sein? Jetzt kommt der Post, dumm, dümmer oder einfach Habeck. Das Blei für dich wurde schon gegossen. An deiner Stelle würde ich mich nicht mehr zu weit aus dem Fenster lehnen.
Halte ich für sehr grenzwertig. Also natürlich kann man, es gab ja diese Filme oder Beiträge auch beklagen, dass man Staatsanwälte auch zum Jagen tragen muss, dass die Polizei vieles einstellt und sagt, naja, der Beschuldigte konnte glaubwürdig versichern, dass es nicht sein Account war. Das höre ich auch von Staatsanwälten, die sagen, wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Wie gesagt, es ist ein Prozess. Aber meine Erfahrung ist nach diesem Jahr, dass doch Und auch der Fall, der zum Bundesverfassungsgericht geführt hat, kam nicht von Staatsanwälten. Das war Zivilklage von Renate Künast und Hate Aid, die Hilfsorganisation. Mhm. Hat aber dann dazu geführt, dass da doch ein Hallo-Wach-Urteil kam, das bisherige Rechtsprechung nach falschen Maßstäben genannt hat. Das ist auch bindend für folgende, also für Urteile, die jetzt gesprochen werden. Und das, ich sag mal, das Grundvertrauen von Staatsanwälten, dass sie dann doch, vielleicht nicht vom Amtsgericht, aber dann spätestens beim Landgericht und höheren Instanzen, auf eine Richterschaft treffen, die gemerkt hat, dass wir in einem Land leben, wo es solche Kopfschüsse gab, zu denen aufgefordert wird im Netz, die dann zu realen Taten geführt haben. Weil eben Leute wie in Ida Oberstein sich in ihrer Echokammer, in ihren Chatgruppen radikalisieren, sich berufen fühlen, gerechtfertigt fühlen, ein Zeichen zu setzen, ein Signal, wie er es ja als Täter auch formuliert hat, und sogar hinterher noch den Applaus im Netz dafür sich abholen können. Das ist nicht mehr in irgendeiner virtuellen Wirklichkeit, die nichts mit der echten Wirklichkeit zu tun hat, sondern die Verbindung ist da. Und ich würde sagen, das ist strafrechtlich relevant.
Sie bekommen hier auch Lob. SWR1-Hörer Wolfgang ist schwer begeistert von Ihnen und Ihrer Arbeit. Würde Sie sonst gern mal auf ein Glas Wein einladen. Den Kontakt kann ich sonst herstellen. Moni Schneider aus Haslach im Landkreis Biberach schreibt, unglaublich, was im Internet abgeht. Mir kommt da sofort der Spruch von Albert Einstein in den Sinn. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen. Allerdings bin ich mir beim Universum nicht ganz so sicher. Und wir beide kriegen auch noch, jetzt muss ich mal gerade schauen, wo ich das habe, unser Fett weg, ja. Weil wir nicht ausgewogen berichten, denn es gibt nicht nur Hass und Hetze von rechts, sondern halt natürlich aus verschiedenen politischen Lagern. Haben wir aber ehrlich gesagt ja auch nicht so deutlich gemacht.
Nö, natürlich gibt es das. Der Paragraph gilt für alle.
So sehe ich das nämlich auch. Das nun mal so der erste Eindruck hier. Ich habe noch eine Frage aus meinem persönlichen Alltag. Mhm. Wenn mir in einem Computerspiel, in einer Online-Version, ein Mitspieler angeboten wird, Onkel Adi, und diese Figur auch noch mit einem Seitenscheitel und kleinem Oberlippenbärtchen daherkommt, melden.
Kann man machen, ja. Also ist das eine, es gibt ja unter dem Volksverhetzungsparagrafen diesen Unterabsatz Verwendung verfassungswidriger Symbole. Das Hitler-Konterfei gehört meines Wissens dazu. Ich bin da aber nicht sattelfest, da bin ich jetzt kein detailfester Jurist, aber ich würde mir zumindest den Rat holen. Und bei den generellen, bei den Kommentaren, systemfreundlich und so weiter. Natürlich, also mir fällt bei dem, was man so lesen kann, immer der Film mit Mel Gibson ein, wo er die Gedanken seiner Chefin lesen konnte und das am Ende ganz furchtbar fand. Oder wir haben uns als Kind vielleicht mal gewünscht, wie toll das wäre, wenn man Gedanken lesen kann. Man kann es heute, weil es Leute posten. Und zwar alles. Es gibt da nichts, was es nicht gibt. Das ist nicht schön. Das ist auch anstrengend und gefährlich, wenn das sozusagen im Newsgewand daherkommt, in einem Newsflow auf Facebook von einer Zeitung, die es gar nicht gibt. Die nennt sich dann berlinertageszeitung.de und es steht Unsinn drin. Es ist kein Schleusenwärter mehr da, wie bei einer Zeitung oder bei der Tagesschau. Ein Redakteur oder eine Redakteurin mit Ausbildung, die sagt, Trend, Nachricht, Meinung, Müll. Auch der Müll geht gedruckt raus. Das muss man selbst sortieren. Ist anstrengend.
Seit dem April 2021, also seit dem vergangenen Jahr, haben wir in Deutschland ein neues Gesetzespaket gegen Hass und Hetze. Was hat sich dadurch wirklich verbessert?
Na, es gibt personell, es gibt neue Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die es vorher nicht gab, die sich allein Hate Speech widmen und natürlich Fälle auf den Weg bringen. Es gab anfangs Aktionstage des BKA, einmal im Jahr. Ich habe dann selber auch Witzeleien darüber gehört und habe gesagt, Aktionstag gegen Hass im Netz, das ist anfangs neu, aber stellt euch vor, wir würden Aktionstage gegen Diebstahl und Raub haben. Das ist ja auch irgendwie niedlich, ne? Das kann ja nicht der Weg sein. Und sie machen tatsächlich jetzt auch mehr und sagen, es war nur, um darauf hinzuweisen, dass wir da unterwegs sind. Und Strafverfolger sagt mir, wir haben gelernt, spätestens seit Lübcke, aber auch durch Taten davor, wir müssen im Netz präsenter sein, weil sich die Aufrufe dort finden, die später zu tatsächlichen Kopfschüssen oder was auch immer führt. Der Schutz von Lokalpolitikern, die ja ganz anders nochmal betroffen sind und auch die Infrastruktur nicht haben, um sich zu wehren, wo auch tatsächlich Leute sich aus der Politik zurückziehen, sagen, tue ich mir und meiner Familie nicht an. Was immer ich entscheide, kommt der Shitstorm und die Bedrohungen muss ich nicht haben. Und die Auflage oder die Verpflichtung, wenn sie rechtlich Bestand hat, dass auch Plattformen, nicht nur Plattformen wie Facebook, sondern auch Medien, die dort unterwegs sind, mutmaßlich strafbare Kommentare löschen und melden müssen, wenn sie denn die Schwelle überschreiten zur Strafbarkeit. Es geht nicht um Meinungsfreiheit, es geht nicht auch um hitzige Debatten. Natürlich müssen die möglich sein. Und wenn man Selbstzweifel hat, die habe ich auch, kann ich über vieles mit vielen Leuten reden, aber nicht grenzenlos. Die Grenze muss man routiniert einziehen können, zu sagen, Moment, hier sind Tatbestände erfüllt, wie anderswo auf dem Marktplatz oder im Straßenverkehr oder sonst wo auch, da greift der Rechtsstaat. Alles andere gehört zur Demokratie, aber auch die Grenzen, die dann jeder auch respektieren muss.
Wenn die Plattformen nicht dagegen vorgehen, gibt es ein Bußgeld. Sind das Summen, die schon richtig wehtun können, auch Läden wie Facebook oder sonstigen Instagram?
Ob die Facebook wehtun, da habe ich meine Zweifel. Aber auch da ist es ein Prozess. Ich habe, als die Europäer dieses Gesetzespaket auf den Weg gebracht haben, dass auch die internationalen Plattformen verpflichtet werden, Ansprechpartner zu nennen für Betroffene. Das gilt dann Ansprechpartner im Inland. Das sind erste Reformen, die durchgesetzt werden. Und Leute wie der ehemalige US-Präsident Obama sagte, da macht Europa große Schritte, die wünsche ich mir hier in Amerika auch. Das ist alles nicht perfekt, aber auch die amerikanische Verfassung war nicht perfekt. Da durfte am Anfang zwar angeblich jeder wählen, aber eben keine Schwarzen, keine Frauen und so weiter. Aber es war der Weg, der in die richtige Richtung führte. Da muss man, ich will jetzt nicht sagen, sie alle Zeit der Welt lassen, aber wie gesagt, wir haben die Routine nicht, aber wir müssen sie uns aneignen und da mag vieles noch nicht gut genug sein. Man kann auch sagen, die Polizei macht nicht genug, die Staatsanwälte machen nicht genug, aber den Blick mal darauf zu lenken, wo es gut läuft und wo, die Süddeutsche hat geschrieben, Rechtsstaat at work, also es tut sich was. Auch den Blick mal zu riskieren und zu sagen, ja, man kann ja auch mal daran sich ermutigen und sagen, ja, da geht's lang.
Dass wir da in der Entwicklung sind, da habe ich noch ein Beispiel für. Der ZDF-Kollege Jan Böhmermann hat in diesem Jahr Ergebnisse eines Feldversuches veröffentlicht. Da hat er Strafverfolgung von Internetdelikten in allen deutschen Bundesländern mal auf den Weg gebracht und überprüft, wie die denn so abgearbeitet werden. In Bayern hieß es da schon bei der Angabe der Delikte, ja mal, das ist halt das Internet. Ja. In Sachsen-Anhalt, Brandenburg wurden die Anzeigen gar nicht erst aufgenommen. Das ist dann allerdings schon erschreckend, oder?
Ja, das war das Stück über das halbvolle Glas oder das halbleere Glas. Mein Blick ist eher auf das, das sich langsam füllt. Ja, auch mir sagten Staatsanwälte, jetzt haben wir das an die Reviere gegeben, mit Handynummer, mit Screenshot, mit Tatzeit und dann kommt das zurück. Der Täter oder der Beschuldigte konnte glaubhaft versichern, dass es nicht sein Handy war. Und er sagte, die müssen ermitteln. Den Namen gibt's nur einmal im ganzen Emsland. Es kann nicht sein, dass der sagt, das war ein anderer. Da sind die auch geladen und sagen, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber immerhin gibt es den.
Klaus Scherer, weiter zu Gast in SWR1. Leute, Sie müssen mir kurz zur Seite springen. Ich hatte eben vom Gesetz gegen Hass gesprochen im Internet. Matthias Jakob hat sich gemeldet, völlig zu Recht. Hass ist ein Gefühl und Gefühle kann man nicht verbieten. Darum geht's auch nicht.
Da hat er völlig recht. Ich halte die Formulierung Gesetz gegen Hass im Netz auch für unglücklich, weil Hass ist in der Tat nicht strafbar. Strafbar ist, wenn dieser Hass dazu führt, dass Leute enthemmt Dinge posten, die Straftatbestände erfüllen, weil sie sich hochschaukeln in Chatgruppen, weil der eine den anderen überbieten will und dann schreibt einer, ich würde Merkel ins KZ stecken zum Beispiel oder aufhängen den Drecksack oder solche Dinge. Verbunden mit persönlichen, also mit Personen, um die es geht. Ab dann ist es strafbar. Insofern ist der Begriff tatsächlich unglücklich und das kann man bemängeln, man kann vieles andere auch bemängeln, aber dass das Hass nicht strafbar ist, da hat er recht.
Wie Liebe auch nicht.
Ja.
Vielleicht können Sie uns so ein paar Hilfen mit an die Hand geben, was wir tun können, wenn uns Hass im Netz begegnet, wenn uns, wie gehen wir damit am besten um?
Also ich habe so ein, zwei Antworten, wenn ich mir vornehme, da läufst du jetzt nicht weg. Und das kann aber auch an der Wursttheke sein, wenn sich Leute ereifern, mal zu sagen, was macht sie eigentlich so sicher? Das zeichnet ja diese Parolen oft aus, dass sie nichts gelten lassen an Selbstzweifeln, an Gegenmeinungen. Und dann mal sagen, kommt ihr mal runter, macht euch mal locker. Wieso seid ihr so sicher, dass wir in Deutschland angeblich in einer Diktatur leben? Ja, oder dass man Dinge nicht sagen darf? Das hilft schon. Und oft, wenn man, ich kann mit vielen Leuten reden, wenn sie auch bereit sind, Selbstzweifel zu äußern. Das ist ja ganz natürlich, ich habe die auch. Es geht auch nicht darum, Meinungsfreiheit einzuschränken, aber es geht darum, Grenzen zu setzen. Und da ist, glaube ich, jeder gefordert, da wird jeder die Grenze anders ziehen, aber sich doch selbst irgendwo eine zu ziehen und zu sagen, ab da ducke ich mich nicht mehr weg. Oder ab da halte ich auch mal gegen und sage, Moment, wir müssen uns nicht einigen, aber ich sehe das anders. Oder auch Leute, die vielleicht in so einer Debatte in den Kommentarspalten mal gegenhalten, dass man denen auch ein Like gibt und sagt, ich bin bei dir, ne? Du bist da nicht alleine. Das lese ich auch in Ratgebern oder auch mal mit Betroffenen, wenn sie wirklich jetzt richtig bedroht wurden, signalisieren, hey, du bist nicht alleine. Ich habe aber auch dann irgendwann den Punkt, wo ich sage, nee, das muss ich mir jetzt nicht jeden Tag geben. Dann löse ich auch meine Freundschaft, wenn ich merke, das wird nicht mehr besser.
Was ist mit der Förderung von Medienkompetenz schon im jungen Alter? Also ab der Grundschule, dass man da irgendwie den Kindern mit an die Hand gibt, wie man da im Netz mit welcher Seite oder mit was umzugehen hat?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch nicht nur mit dem Film oder mit dem Buch an Schulen. Und ich habe dann immer den Eindruck gehabt, die Medienerziehung in den Schulen kommt zu kurz. Kommt sie sicherlich auch. Andererseits muss ich anerkennen, dass da viel auch schon passiert. Was ich gut fände, die Kids haben ja eine Medienkompetenz gerade im Netz ganz anders als wir. Ich muss ja meinen Sohn fragen, wie ich eine Kindersicherung einbauen kann. Ja, da habe ich schon verloren. Aber dann zu sagen, okay, wir sind einer Generation, wir kennen noch Anstand, Moral, was auch immer, Verhaltensregeln, die dort nicht mehr hochgehalten werden. Ihr kennt den Zugang, die Technik. Jetzt machen wir zusammen Medienerziehung und Schüler und Lehrer helfen sich gegenseitig, ergänzen sich in den Kompetenzen. Das ist ja, besser kann man es ja nicht haben, dass man so die Kompetenzen bündelt. Aber ja, was ist ein Impressum? Ab wann wird es strafbar? Was ist überhaupt eine Quelle? Ist eine Berliner Zeitung.de wirklich eine Zeitung? Wo finde ich das? Wer hat was von welchen Informationen? Was sind Behauptungen? Was sind Belege? Ja, da geht's lang. Das gehört zur Medienerziehung dazu. Und wir wissen, welchen Raum diese Medien gerade bei Kindern einnehmen.
Klaus Scherer, vielen Dank fürs Kommen zu SWR1 Leute. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit allem, was Sie machen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.